diesem Zusammenhang erinnerte er daran, dass im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP der Ausgang des Beitrittsprozesses als offen bezeichnet wird. Westerwelle kam in der türkischen Hauptstadt auch mit seinem Kollegen Davutoğlu zusammen. Dieser erklärte, sein Land sei bestrebt, die Voraussetzungen für einen Beitritt zur Europäischen Union zu erfüllen. Die Bundesländer können einen großen Teil des bestellten Schweinegrippe-Impfstoffes stornieren. Das wurde nach Gesprächen von Vertretern aus Bund und Ländern mit dem Hersteller GlaxoSmithKline in Berlin bekannt. Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz Ross Luthmann sprach im Anschluss von einem guten Kompromiss. Genaue Zahlen wurden bisher nicht genannt. Die Länder wollen nur noch die Hälfte des bestellten Serums abnehmen. Zuvor war bekannt geworden, dass nicht zwei, sondern nur eine Impfung gegen die neue Grippe notwendig sei. Zudem habe sich in Deutschland bisher nur etwa 8% der Bevölkerung impfen lassen. Der Tod eines afrikanischen Asylbewerbers in einer Polizeizelle in Dessau muss noch einmal vor Gericht verhandelt werden. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hob den Freispruch des zuständigen Landgerichtes für den damals diensthabenden Polizeibeamten auf. Zur Begründung hieß es, das Urteil weise zahlreiche Lücken auf. Der Asylbewerber aus Sierra Leone war vor 5 Jahren bei einem Brand gefesselt in einer Ausnüchterungszelle gestorben. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Polizisten Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Der Fall soll nun vor dem Landgericht Magdeburg neu verhandelt werden. Der stellvertretende Geschäftsführer der Organisation Pro Asyl, Mesovic, begrüßte die Entscheidung des BGH. Der Prozess vor dem Landgericht Dessau sei ein Skandal gewesen, sagte Mesovic dem Deutschlandfunk. Polizeizeugen hätten unpräzise oder falsch ausgesagt. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Rüttgers hat sich für eine grundlegende Reform der Hartz-IV-Gesetze ausgesprochen. Die Regelungen für Langzeitarbeitslose hätten gravierende Fehler, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das Leistungsprinzip werde mit Füßen getreten und die Förderung der Betroffenen funktioniere nicht. So müssten die Hinzuverdienstmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose erweitert werden, damit der Wiedereinstieg ins Berufsleben besser gelinge. Des Weiteren forderte Rüttgers eine Neuregelung für die Unterkunftskosten, um die Kommunen zu entlasten. Die CSU hat die Koalition zu einem inhaltlichen Neustart aufgerufen. Parteichef Seehofer kritisierte am Rande der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Wildbad Kreuth das Erscheinungsbild und die Uneinheitlichkeit innerhalb der Bundesregierung. Er bestätigte zugleich, dass er sich am 17. Januar mit den Parteivorsitzenden von CDU und FDP, Merkel und Westerwelle, im Kanzleramt treffen werde. Von einem Krisentreffen wollte er aber nicht sprechen. Beim Thema Steuern bekräftigte Seehofer, dass die von der FDP verlangten Entlastungen von bis zu 24 Milliarden Euro unrealistisch seien. Der Deutsche Gewerkschaftsbund will einen höheren Mindestlohn als die bislang geforderten 7,50 Euro pro Stunde durchsetzen. DGB-Chef Sommer kündigte an, dass beim Bundeskongress im Mai eine neue Mindestlohnmarke beschlossen werden soll. Er nannte keine konkreten Zahlen, verwies aber auf Lohnuntergrenzen von etwa 9 Euro in anderen EU-Ländern. Die 7,50 Euro seien vor 4 Jahren festgelegt worden und inzwischen von der Inflation überholt. Sommer rief die Regierung auf, Mindestlöhne nicht länger zu blockieren. Es gebe viele Branchen mit Armutslöhnen. Der DGB-Chef kündigte außerdem gemeinsame Proteste mit Sozialverbänden und Krankenkassen gegen die von der Bundesregierung geplante Gesundheitsreform an. Die Vereinten Nationen haben eine unabhängige und internationale Untersuchung möglicher Kriegsverbrechen während des Bürgerkriegs in Sri Lanka gefordert. Es gebe viele Fragen zu klären und es sei im Sinne der sri lankischen Regierung, dass sie geklärt würden, sagte UNO-Sonderberichterstatter Alston in New York. Im vergangenen Jahr hatte unter anderem ein Video für Aufsehen gesorgt, das angeblich die Erschießung gefesselter Rebellen durch Soldaten zeigt. Der 25 Jahre andauernde Bürgerkrieg war 2009 mit dem Sieg der Regierungstruppen über tamilische Separatisten zu Ende gegangen. Er forderte rund 100.000 Menschenleben. Das europäische Satellitennavigationssystem Galileo wird teilweise in Deutschland gebaut. Die EU-Kommission in Brüssel teilte mit, ein Auftrag mit einem finanziellen Volumen von 566 Millionen Euro sei an das Bremer Luft- und Raumfahrtunternehmen OHB Technology gegangen. Es soll die ersten 14 von 32 Satelliten herstellen. Bundesverkehrsminister Ramsauer wertete die Entscheidung als großen Erfolg. Dadurch entstünden hochwertige Arbeitsplätze in Deutschland. Zwei andere Aufträge sicherten sich italienische und französische Firmen. Galileo soll 2014 seinen Betrieb aufnehmen und dann in Konkurrenz zum amerikanischen GPS-System treten. Der Aktienmarkt in New York hat unhandlich geschlossen. Der Dow Jones Index legte um 0,3% auf 10.607 Punkte zu. Die Technologiebörse Nasdaq verlor 0,1% und ging mit 2.300 Punkten aus dem Handel. Der Euro kostete 1,4317 $. In Frankfurt am Main gab der DAX um 0,3% auf 6.019 Punkte nach. Hier noch einmal die Übersicht. US-Präsident Obama hat im Zusammenhang mit dem nur knapp vereitelten Anschlag auf ein Flugzeug bei Detroit von einem Systemfehler bei den Sicherheitsvorkehrungen gesprochen. Die Bundesländer müssen dem Hersteller GlaxoSmithKline nicht alle bestellten Impfdosen gegen die sogenannte Schweinegrippe abnehmen. DGB-Chef Sommer hat neue Initiativen der Gewerkschaften zum Mindestlohn und zur Gesundheitspolitik angekündigt. Das Wetter. In der Nacht im Süden aufzugdichter Wolken, südlich der Donau Schneefall, sonst teils wolkig, teils klar und trocken, minus 15 bis minus 6 Grad. Morgen leichter Schneefall im Süden, im Norden eine Mischung aus Sonne und Wolken, Höchstwerte minus 7 bis minus 1 Grad. Soweit die Meldungen.
Sie hörten die Nachrichten vom Deutschlandfunk in Kooperation mit Radio Darmstadt. Radar.
Ich bin die Miss Germany, Kim Vogt, und ihr hört gerade Radio Darmstadt.
Radio Darmstadt.
Mit dem Chaos Radio.
Radadadadada.
Happy 1984.
Willkommen zur Januar-Ausgabe von CERADA im neuen Jahrzehnt. Heute im Studio legendär drei Leute mit Lizenz, das haben wir lange nicht mehr gehabt. Der Goffer am Mikrofon.
Ja, dann der Risk-Taker ist hier, Gastmoderator for life.
Und der Squelch ist auch mal wieder da, natürlich mit Wunderlich und vielen schönen Eindrücken.
Dann haben wir noch sehr viele Gäste heute hier, stelle ich einfach mal die Reihe in die Schlange.
Stelle ich mich doch mal in die Schlange, Alech ist sicher auch nicht zum ersten Mal hier.
Gegensatz. Ich bin KTV, ich war seit Ewigkeiten nicht mehr da und jetzt dank Rex und Z3 habe ich endlich mal wieder einen Anlass, hier vorbeizukommen.
Ja, mir geht's genauso. Ich bin Freddy und ebenfalls auch hier zum ersten Mal.
Ich bin Würzelchen und bin auch heute das erste Mal hier.
Ja, ich bin PC-Opfer aus Mannheim, auch mal als Gast da.
Auch der Hackpete aus Mannheim, diesmal live im Stuhl, nicht am Telefon.
Oh, ich höre gerade die Klingel, es kommen noch mehr Leute reingefahren. Mal gucken, ob wir die auch noch schnell begrüßen können. Heute in der Sendung geht es thematisch über den 26C3. Wir kommen ja gerade alle insgesamt aus Berlin und werden also da O-Töne abspielen, mit den Leuten hier im Studio noch ein bisschen reden, was sie so erlebt haben. Wir haben wie immer unseren Chat im Internet, im Hackint, den Channel Raute C-Radar. Da könnt ihr Fragen stellen, könnt euch beteiligen. Ihr könnt natürlich auch in der Sendung anrufen unter der Nummer 06151 8700 100. Ja, viel Spaß bei der Sendung heute.
mich sehr gefreut. Und wir waren begeistert über, ja, die vielen Menschen, die so früh kamen. Also ist ja auch ein Erfolg unserer, ja, unseres Vortragsprogrammes, unserer Workshops und der ganzen Community.
Aber warum sind es denn so viel, also es werden Jahr für Jahr mehr, die schon zumindest von vornherein da sind?
Ja, klar, der Trend ist auf jeden Fall zu sehen. Und wir haben ja eigentlich schon letztes Jahr gesehen, dass es am dritten Tag ausverkauft war. Ich glaube zum einen, dass sich natürlich viel mehr von anderen Leute mit Technik befassen und sich sicherlich auch zur Hacker-Community hingezogen fühlen. Aber natürlich ist es auch eine politische Frage, weil wir nicht nur die reinen Hacking-Themen haben, sondern auch immer netzpolitische Themen. Also ich denke, diese Zusammenwirken der beiden Themen wird wahrscheinlich der Anziehungspunkt sein und außerdem natürlich auch vielleicht die Offenheit und sogar Freundlichkeit der Community.
Aber ist es nicht eher vielleicht so, dass der Hacker-Kongress eher so hip wird und nicht mehr so ein kleiner, kuscheliger Hacker-Kongress ist für die Hacker-Hackerin selbst?
Kuschelig ist er, denke ich, ja eigentlich bei der Größe schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Der Kuscheligkeitsfaktor wird wahrscheinlich derzeit bei den Mini-Konferenzen, die ja so dezentral in Deutschland und anderswo stattfinden, da wird der Kuscheligkeitsfaktor wohl höher sein. Also hier, klar, große Seele. Wenn man eine Frage hat, muss man wohl die Referenten später abpassen oder zu den Workshops gehen.
Klar. Du hast gerade schon erwähnt, dieses Dragons Everywhere. Über 35 verteilte Mini-Konferenzen soll es geben weltweit. Das Konzept ist dahinter, dass die Leute eben nicht mehr so weit anfahren müssen und dann auch nicht den Eintritt zahlen müssen, wenn sie in ihrer Hack-Community selber die Vorträge hören können. Von hier, gibt es das schon Feedback dazu?
Also klar, von einigen von diesen Dragons Everywhere Orten haben wir schon Feedback. Klappt auch technisch sehr gut, da sind wir ziemlich zufrieden bisher. Manche haben sogar kleine Hackcenter, die sie da benutzen. Okay, finden wir eine gute Idee und ein bisschen Ausschallen, sodass Partystimmung entsteht und dass sie auch selber ihre kleinen Workshops machen. Wir haben, denke ich, damit ins Schwarze getroffen in gewisser Weise. Wir wollten natürlich auch ein bisschen das Gebäude entlasten und Leute unterstützen, wie eben Schüler, Studenten, die sich das nicht unbedingt leisten können, Berlin zu kommen, wenn man den und dann mal Übernachtung braucht und eine Zugfahrkarte vielleicht.
Dragons Everywhere deutet schon auf das Motto hin, das heißt dies Jahr hier be Dragons. So richtig erschließt sich das erstmal vermutlich für die Hörerinnen und Hörer nicht. Was genau heißt es?
Na, dieser Spruch, hier be Dragons, bezieht sich eigentlich auf alte Landkarten. Da kommt man ursprünglich her, also als die Welt noch nicht komplett kartografiert war, gab es so Bereiche auf Landkarten, wo die Seeungeheuer eingezeichnet waren. So, und ich wusste, was da ist und irgendwie vielleicht ein bisschen Gefahr drohte. Und wir fanden dieses Motto eigentlich sehr passend, weil natürlich wir auch gerne Gebiete explorieren, wo niemand war. Und manchmal sicherlich auch ein bisschen Gefahr dabei mitspielt. Also wir fanden es eigentlich sehr passend. Aber am Ende ist sicherlich, weil das Gesamtprogramm sieht das Motto auch nicht so super wichtig. Das ist halt so ein, ja, eigentlich eher ein interessanter Findungsprozess, dass man gemeinsam ein Motto entwickelt. Aber hat ja die vielen Aspekte, die im Programm sind und in den Workshops sind, werden natürlich da nicht abgebildet.
Kommen wir schon zu dem Gestalterischen hier im BCC. Wahrscheinlich stellen sich das auch alle so vor, alles ist verkabelt und so weiter. Zwischen den Kabeln sind dann überall Stände aufgebaut. Gibt's in diesem Jahr ein besonderes Projekt, was quasi so richtig neu ist und toll und erwähnenswert?
Naja, wir haben natürlich zum Beispiel den AK Zensur hier, der sich ja nun erst in diesem Jahr wirklich zusammengefunden hat. So, und ich denke, wir haben natürlich auch eine ganze Menge Piraten hier von der Piratenpartei, was letztes Jahr noch nicht so doll war. Aber ansonsten muss ich mal so sagen, viel, was unten im Hackcenter ist und wo die Workshops organisiert werden, sind oft Projekte, die schon ein paar Jahre dabei sind. Die Freifunker oder die Drohnen bauen, die sind ja eigentlich seit Jahren hier.
Sind ja immer, hast du jetzt angesprochen, denn AK-Zensur zum Beispiel, immer politische Themen dabei. Was ist denn dieses Jahr der Hauptschwerpunkt?
Na, ich denke, wir haben mehrere Schwerpunkte. Das eine sind natürlich die Netzsperren und der Zugangserschwerungsgesetz, wobei wir das als Thema ein bisschen breiter sehen, natürlich die Netzneutralitätsdebatte auch noch drin haben oder solche angrenzenden Themen wie WikiLeaks, wo es ja auch um Prinzip Zugang zu Wissen geht und Informationsfreiheit geht. Ich denke, das ist ein Schwerpunkt, aber ein anderer ist sicherlich auch nochmal die Vorratsdatenspeicherung, die sind ja auch nochmal wichtig war. Aber wir haben wie immer versucht, das Vortragsprogramm auch so ausgewogen zu gestalten, dass wir auf der einen Seite politische Themen haben, aber auch tatsächliche Hacking-Themen, die sind ja, glaube ich, auch von einer besonderen Qualität sind. Ich denke, dass dieses Jahr so aus meiner persönlichen Sicht neben dem Vortragsprogramm auch die Workshops wichtiger geworden. Man sieht es auch daran, wie viele Leute da hingehen. Da ist ja sehr viel selbst organisiert. Also gar nicht mal, dass wir da viel bereitstellen außerhalb Raum und ein Wiki zum Organisieren. Da hat sich gezeigt, dass da viele hingehen und selber Hand anlegen wollen. Das finde ich natürlich schön.
Dann bleiben wir erstmal noch bei der Politik. Im letzten Jahr gab es vor allem viele sogenannte Schäublonen. Also Feindbild Nummer 1 von den Hackern war Schäuble. Mhm. Gibt es dieses Jahr wieder ein Feindbild Nummer 1?
Na, so ein explizites gibt es, glaube ich, derzeit nicht. Denn der neue Innenminister de Maizière, der hat sich ja derzeit noch nicht sehr sicherheitshysterisch geäußert. Und Censorsula, also die ehemalige Familienministerin von der Leyen, ist ja nun auch abgetreten. So ein bisschen sind die konkreten Feindbilder, glaube ich, vom Tisch, zumal ja auch noch der nicht gerade geliebte Innenstaatssekretär Hanning seinen Hut nehmen musste. Ich denke, das wird sich immer mit der neuen Regierung sowieso anders ergeben, da ja die FDP zumindest derzeit noch ein relativ bürgerrechtsfreundliches Profil hat.
Und das heißt, der CCC ist befreundet mit der jetzigen Regierung?
Na, das kann man, glaube ich, so auch nicht sagen. Ich will es anders formulieren. Wir haben sicherlich eine gewisse Neugier, was da kommt. Was bisher im Koalitionsvertrag steht, ist ja teilweise dürr, teilweise aber auch durchaus ein bisschen hoffnungsvoll. Da werden wir erstmal noch abwarten. Auf den Unionsteil der Regierung braucht man wahrscheinlich nicht zu wetten, aber wir hoffen doch zumindest, dass die FDP nicht so ganz vergisst, ihre freiheitlich und bürgerrechtlich Wurzeln. Naja, und wir werden ja sicherlich im Februar oder im März das Urteil bekommen zur Vorratsdatenspeicherung. Natürlich auch alle sehr gespannt drauf. Und wie die Debatte weitergeht um Netzneutralität in Europa. Denn da kommt ja auch noch also diese ACTA-Abkommen, was gerade verhandelt wird. Das sind sicherlich nochmal spannende Themen für uns.
Der CCCler bzw. der CCC stellt sich schon ganz gern selbst so dar und vor allem die Presse schon seit vielen Jahren. CCCler sind so die besseren Menschen.
Die guten TM.
Was ist denn dies Jahr so das Ziel? Wofür wird denn für die bessere Welt, was ist denn der Punkt?
Also ich glaube, ganz stark wird das Thema Netzsperren und Netzneutralität auf uns zukommen. Das kommt halt aus Europa. Wir haben auch immer noch das Gesetz, bei dem beim Bundespräsidenten liegt, das Zugangserschwerungsgesetz. Wir wissen noch nicht, wie es werden wird. Ich denke, ein Schwerpunkt dieses Jahr wird auch das BKA-Gesetz. Das heißt, wir werden nochmal darüber reden, was mit Computerwanzen ist, was mit der Quellentelekommunikationsüberwachung ist. Müssen wir mal sehen. Und natürlich auch zumindest am Anfang des neuen Jahres die Vorratsdatenspeicherung. Denn noch ist ja nicht klar, dass es von Grund auf verfassungswidrig sein wird, was wir natürlich hoffen.
Und wie sollen die hehren Ziele durchgesetzt werden, sich vor das Bundesverfassungsgericht setzen und sich freuen?
Naja, wir werden sicher, was sich als erfolgreiche Arbeit herausgestellt hat, auch weiterführen. Also dass wir zum einen versuchen, Politiker weiterhin zu beraten, und zwar möglichst bevor die Entscheidung fallen. Aber wir würden natürlich, was jetzt so die Arbeit beim Bundesverfassungsgericht betrifft, das würden wir schon nochmal machen. Also war zwar viel Arbeit, die Stellungnahmen zu schreiben, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Zumindest können wir es hoffen. Was auch so ein bisschen wichtig ist für den Club, ist, seine Unabhängigkeit zu bewahren, aber vor allen Dingen auch als unabhängige Instanz und als kritische Instanz wahrgenommen zu werden. Denn nur wer sich ja mit Techniken beschäftigt, kann, glaube ich, auch sinnvoll abschätzen, welche Gefahrenpotenziale oder welche Chancen da drin stecken. Ich glaube, das ist das Fund des CCC.
Und was ist hier, gibt es genug Hacker und Hackerinnen auf dem Kongress? Was ist mit Hackaktionen?
Naja, es gibt natürlich schon wieder einige, was bisher am ersten Tag jetzt hier so rauskam. Also das eine oder andere Defacement, das kommt schon mal vor.
Was genau?
Also wenn eine Webseite, also oder eine, sagen wir mal so, wenn jemand versucht, eigenen Inhalt oder Bilder oder Texte auf fremde Webseiten kriegen, ist schon passiert. Traditionell ist es ja so, dass überwiegend rechtsradikale Seiten angegriffen werden. Also wir hatten ja schon den NPD-Hack.
So, das war soweit ein Interview, was Konstanze Kurz wurde befragt am Anfang des ersten Tages am Kongress von der Radiomoderatorin Vera von Radio Dreiland, so war es. Mittlerweile nach dem Kongress, muss ich sagen, es wurden ja einige Nazi-Seiten runtergefahren bzw. irgendwelche Sachen veröffentlicht. Dazu werden wir uns heute Abend nicht äußern. Es gab ein bisschen Gegenreaktionen in der Zeit vom Kongress, gerade so hier im Rhein-Main-Gebiet haben wir mitgekriegt, dass also beim Chaos-Treff Gießen das AK-44 beschmiert wurde und dass da irgendwie, also wir haben da 2-3 Zeitungsberichte gesehen. Vielleicht kann Benny im Channel nochmal dazu ein bisschen was erzählen. Ja. Thank you.
Jo, das war Paul Kalkbrenner. Har, har, har. Ja, ich sag's mal so, Goffer hat sich die Musik ausgesucht, deswegen kann ich jetzt leider nicht mit meinem üblichen Gothic kontern, aber naja, Goffer wird wahrscheinlich die größten nerd-spezifischen Geschmäcker treffen. So, wir haben jetzt hier einen vor Mikro, der ist zum ersten Mal bei Radio Darmstadt im Studio und auch zum ersten Mal in meinen Klauen. Ich bin ja hier als Gastmoderator bekannt und gefürchtet, deswegen weiß er gar nicht, auf was er sich eingelassen hat, aber er war auf dem Kongress. Wen habe ich denn da vor mir?
Hallo, ich bin der Freddy. Waren im Rahmen einer Exkursion von der Hochschule aus auf dem Kongress und es war tierisch interessant.
Okay, Freddy, das hört sich super an und die Definition Exkursion hört sich schon mal so an, als wäre das was Offizielles gewesen. Ich meine, Kongress ist ja normalerweise, Hacker haben ihren Spaß mit dem Gerät. Kannst du das mal genauer erläutern?
Ja, die Hochschule hat bezahlt.
Das ist aber ein bisschen arg kurz. Ein Hauch eleganter vielleicht. Ich meine, wie kriegt man eine Hochschule dazu, eine Reise auf einen Hacker-Kongress zu bezahlen?
Ja, indem man halt argumentiert, das hat ja was mit IT-Sicherheit zu tun und das ist ja sehr praxisnah, aktuell, unglaublich wertvoll für Studenten.
Okay, ja, und ihr habt dann quasi ganz einfach gesagt, hier, da oben läuft was Tolles und wenn ihr Nachrichten gehört habt, wisst ihr, dass die böse Sachen machen und wir wollen uns mal angucken, was die so Böses tun und wie sie das gemacht haben.
Ja, so war es. Also wir haben ja den JTB, der hat das Ganze ein bisschen angestoßen. Ist auch von Seiten der Professoren auf großes Entgegenkommen gestoßen. Ich fand das auch toll, dass wir das so gemacht haben oder vor allem Jens das organisiert hat und sich den Hut angezogen hat. Ja.
Okay, prima. Das klingt schon mal cool. Das heißt, ihr könnt das als, sagen wir mal, als White Paper rausgeben, so nach dem Motto: Hier, so könnt ihr eure Uni dazu überreden, euch dahin zu schicken und ihr müsst dann weniger Geld dafür blechen.
Ja, also man muss sich halt dahinter klemmen und selber aktiv werden.
In welchem Wiki kann man die Backgrounds nachlesen?
Wenn dann von uns in der Fachschaft. Also noch steht da, glaube ich, nichts dran, aber...
Ja, Hack the Society, das muss rein ins Wiki, das muss raus in die Publikum, das müssen die Leute auch erfahren. Gut, also wenn jetzt mal einer fragt, könnt ihr ja wenigstens antworten, hört euch C-Radar an, die haben schon mal davon berichtet.
Ja.
Wunderbar. Okay, ihr wart dann jetzt auf dem Kongress, ihr seid dann da hochgefahren, wahrscheinlich mit dem Zug.
Wir sind geflogen.
War
billiger.
Okay, ich wollte gerade sagen, die Uni hat dann aber ganz gut bezahlt. Na gut, wenn das günstiger war, hervorragend. Was habt ihr denn da oben erlebt, was dir jetzt im Gedächtnis geblieben ist?
Also neben den vielen interessanten Vorträgen fand ich vor allem auch die persönlichen Gespräche dann danach und die Workshops sehr interessant.
Viele interessante Vorträge. Welcher ist dir im Gedächtnis geblieben? Der Titel muss jetzt nicht genauso sein, wie er im Programm stand, aber welches Thema war denn da so quasi eins, wo du sagst, boah, cool?
Vom Kaminski, das fand ich sehr interessant. Also gerade auch mit dem Hintergrund von aktuellen Vorlesungen in der Vorlesung konnte man das sehr gut nachvollziehen.
Was hat denn der Kaminski da erzählt?
Es ging um die ganze Zertifikatsproblematik, die wir jetzt haben, warum das nicht ganz so schön funktioniert, was man vielleicht besser machen kann.
Also SSL-Zertifikat.
Genau.
Ja, du, ich frag so blöd, ich war nicht auf dem Kongress, also nicht dieses Jahr nicht auf dem Kongress, deswegen musst du mir das ein bisschen detaillierter erläutern. Noch dazu ist das Publikum wahrscheinlich, ich meine, größte Teil wird technisch interessiert sein, aber nicht alle sind jetzt auf dem Kongress gewesen oder hätten auch nur gedacht, daran hinzufahren. Deswegen eine leichte Erklärung wäre von Vorteil. Wie schaut's denn aus? Mit wem hast du dich so persönlich unterhalten? Ich meine, wir wollen keinen Namen nennen, aber was hast du denn da so an Bauchgefühl, wie soll ich das ausdrücken? Was ist dir im Gedächtnis geblieben?
Also zum Beispiel mit den FEM-Leuten, die halt da auch das Streaming und die ganzen Aufnahmen gemacht haben. Die machen halt auch in ihrer Hochschule, im Studentenwerk und so weiter, machen sie auch die IPTV zum Beispiel als Projekt. Das mache ich hier bei uns an der Hochschule auch und auch bei uns im Netzwerk mehr oder weniger. Und da hat man halt einige, vor allem teilweise auch rechtliche Hintergründe, wie man das Ganze mit der GEZ und so weiter vielleicht lösen kann. Da hat man viele wertvolle Tipps mitnehmen können.
Okay, also quasi fachlich schon mal mit was geklönt, was du schon kennst und ein bisschen Know-how ausgetauscht. Super. Und was war neu? Also jetzt abgesehen von Fakten, also was ist dir generell als total Neues aufgefallen?
Total neu? Ja.
Naja, wirst du ja wohl nicht alles gewusst haben, was du da oben erfahren hast.
Also die ganze GSM-Technik, also was da inzwischen alles geht mit dem GSM, was da sicherheitstechnisch machbar ist oder eher nicht machbar ist, das war beeindruckend. Also ich will nicht, ich telefoniere zum Glück selten, deswegen.
Ja gut, man hat ja vor ein paar Wochen hier in der Zeitung gelesen, dass GSM irgendwie jetzt kaputt und mithörbar ist. Hast du da ein paar Details im Kopf, was dann da so eigentlich Fakt ist?
Ja, sie sind halt fleißig am Rainbow-Tables am Errechnen, um dann die ganzen Geschichten zu entschlüsseln können, die Gespräche, die Mitschnitte. Soll es ja auch eine Demonstration geben, die dann abgesagt wurde. Tja, aus rechtlichen Gründen, da wohl der ein oder andere Provider angerufen hat.
Und wie läuft quasi die Aufnahme der Gespräche ab? Also wie musst du sowas, wie kann man sich das vorstellen, dass das mitgeschnitten wird?
Da braucht man halt schon ein bisschen geeignete Hardware, also aber mit, ich glaube, 1500 Euro kostet das Gerät und dann ist man dabei.
Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal ganz cool. Mal ganz was Untechnisches. Ich meine, bisher ist es mir halt immer so aufgefallen, dass auch in den sozialen Bereichen da oben ganz gewaltige Umschwünge sind. Wie schaut es denn eigentlich aus? Wie war denn dieses Jahr das Essen?
Das Essen? Ja, also am Kongress selbst haben wir nichts gegessen, denn es war einfach zu teuer. Deswegen waren wir in den umliegenden Geschäften halt vom Dunkin' Donuts, den haben wir halt natürlich genutzt. Fleißig Donuts gefuttert, ja, und was halt so umliegend war, von Döner, sind angekommen, direkt nebenan das Restaurant von dem Hostel, wo wir drin waren, es war nicht so ganz so schön, da waren erstmal drei Leute am ersten Tag krank, ja, aber ansonsten, Essen, Döner, Burger. Okay.
Und die abendlichen Cocktailpartys habt ihr auch quasi total links liegen lassen, ihr wolltet ja die hochoffiziellen Vorträge genießen.
Ja, und dann vor allem halt auch immer die Abschlussveranstaltung vom Jeopardy bis zum Wörterraten, das ganze volle Programm, also bis zum Schluss da geblieben.
Mhm. Gab es diesmal quasi Abschlussveranstaltungen, die euch neu waren?
Das Jeopardy war, glaube ich, jetzt zum ersten Mal. Für mich war alles neu, denn ich war noch nie da. Also.
Ah, okay, ja, natürlich. ganz vergessen. Okay, also das Jeopardy ist Tradition, das gibt's immer. Also es gab es schon seit Jahrzehnten. Oh, wir hören Zwischenrufe von hinten, Was war denn da quasi gerade der Zwischenruf?
Das habe ich selbst nicht so ganz verstanden, ich habe den Kopfhörer auf.
Der Zwischenruf war, es gab eine neue Veranstaltung, das Chaos-Familienduell von Okkult aus Mannheim, die das veranstaltet haben. Eine sehr spaßige Angelegenheit, die Streams findet man auf den einschlägigen Seiten.
Ja. Okay, und wen habe ich denn jetzt hier gerade als Zwischenrufer?
Ja, ich bin PC-Opfer aus Mannheim. Ich war auch mit auf dem Kongress. Ich bin vom CCC Mannheim hier eingeladen als Gast. Und ja, es war sehr spaßig. Ich war jetzt zum zweiten Mal auf dem Kongress und hatten sehr viel Spaß da, sehr viele interessante Leute auch getroffen und ja, viel erlebt.
Du hast dich ja quasi gerade eben wegen diesem Familienduell ein bisschen eingemischt. Was wäre dann da so... Was war denn da eigentlich die Idee? Ich meine, okay, man kennt es vielleicht vom Fernsehen, aber wahrscheinlich sind einem die Details nicht ganz geläufig. Mach doch mal einen kurzen Abriss, was da oben auf dem Kongress passiert ist.
Ja, also die haben im Vorfeld, wie der Spruch immer so heißt, 100 Hacker und Hexen befragt zu einem bestimmten Thema. Da war alles dabei, ich glaube vom Essen über dann wirklich nerdige Sachen wie irgendwelche Sicherheitszertifikate. Und wollten dann jeweils von Teams wissen, wir haben 100 Hacker und Hexen befragt, wie viele dann entsprechend gesagt haben, beziehungsweise die entsprechenden Top-Antworten, also die Top 5.
Okay, und welche Teams waren denn da gewesen? Wie hat sich das aufgebaut? Hat man die Teams auch auf dem Kongress eingesammelt oder...
Ja, das war dann über das Wiki organisiert. Das waren freiwillige Teams, die sich da gemeldet haben vom POC, vom Phone Operations Center, die da jedes Mal sind, über ganz wilde Konstellationen, die sich dann einfach vor Ort getroffen haben und meinten, sie wollten das jetzt mal machen.
Okay, also selbst organisiert, ach, hervorragend, dezentral, wie man das ja mag. Okay, und jetzt ist natürlich noch die Frage, wer hat gewonnen?
Ja, einen richtigen Sieger gibt es ja eigentlich nicht so wirklich bei dem Spiel, sondern es ist ja immer rundenbasiert.
Ja, okay, ich denke mal, da wird ja auch eine Punktezahl erreicht werden, würde werden, ne?
Ja, die habe ich jetzt also... Ich habe das Ende der Show dann tatsächlich nicht gesehen, muss ich leider zugeben. Deswegen bin ich da auch gerade etwas überfragt.
Okay, wer hier im Raum kann mir denn sagen, wer jetzt so als strahlender Sieger des nicht wettbewerborientierten Familienduells hervorgegangen ist?
Also wir waren unter anderem auch direkt das erste Mal da und haben auch direkt das erste Mal da mitgemacht. Direkt waren aber dann als Letzter auch dran. Aber eine wirkliche Siegerkrönung gab es nicht. Also ich weiß selbst auch nicht mehr, wer gewonnen hat. Denn es hat einfach nur Spaß gemacht und darum ging's.
Okay, also die Idee dahinter war nicht der Wettkampf, sondern die Tatsache, einfach mal herauszufinden, wie viel Spaß man haben kann auf alte Spielideen. Wir haben auch quasi ganz cool eine dieser schrägen Geschichten hier. Oder jedenfalls sieht der Titel des Textes so aus. Es heißt, was ist ein Nerd? Ich würde sagen, da hören wir doch mal rein und gucken, was 100 Hexen und Hacker gedacht haben, was ein Nerd ist. Ja, ach ja, ich war zu lange nicht mehr im Studio. Jetzt muss ich hier den richtigen Knopf finden.
Bist du ein Nerd und was ist das für dich?
Ein Nerd ist ein doofer, normierender Begriff.
Warum?
Weil es mit vielen Klischees verknüpft ist. Die könnte ich jetzt alle aufzählen, von dicken Brillen, Borderline-Autismus, Asperger-Syndrom nennt man das heutzutage. Dann hocken sie alle da mit ihren ThinkPads und alle Linux und saufen Club Mate und... Ja, den ganzen Scheiß halt irgendwie. Das ist halt immer das Problem mit der Subkultur. Ne? Irgendwie, also man muss schon dazugehören oder dazugehören wollen, um dann in das Nördliche reinzufallen und die Identität der Gruppe annehmen zu können. Nein, ich bin kein Nerd.
Das Wort Nerd ist jetzt ja, ein sehr weit gefasster Begriff. Für mich ist das einfach jemand, der sich mit einem Thema extrem beschäftigt und sich da tiefer reinarbeitet, als man es erwarten würde. Und ja, fühle ich mich als Nerd ja im Allgemeinen schon ein bisschen, aber ich glaube, es gibt noch extremere Nerds.
Okay, ein Nerd ist eine Person, die nonkonformistisch ist, sich also nicht den normalen Begebenheiten anpasst und normalerweise ziemlich technikverliebt ist.
Ja, der Begriff ist eigentlich komplett schwammig. Es gibt keine kohärente Definition davon und man kann eigentlich nicht festlegen, was ein Nerd ist. Für die Außenstehenden ist ein Nerd irgendein Computerfreak. Für die Leute, die sich selbst so bezeichnen, ist es halt einfach ihre Leidenschaft, die sie neben ihrem ganz normalen Leben haben. Und es aus verschiedenen Sichtweisen bedeutet es komplett was anderes. Und insofern kann es keine einzige Festlegung des Begriffes Nerd geben.
Ein Nerd ist ein Fnord.
Was ist ein Fnord?
Verdampfter Kräutertee.
Ein Fnord ist verdampfter Kräutertee.
Das Geräusch, das Klatschen von einer Hand macht.
Okay, das ist nicht sehr erleuchtend.
Genau das ist erleuchtend. Das kann dir Buddha sicherlich bestätigen. Das Klatschen von einer Hand, wenn du daran denkst, das ist unglaublich erleuchtend.
Und Fnord.
Das kann man jetzt festlegen, das sind Nerdwitze.
Ja, das war ein sehr gutes Beispiel für Nerd-Kultur, aber deswegen war, was er auch schon sagte, es keine wirklich kohärente Definition möglich ist. Ich persönlich denke auch, Nerds, was sind Nerds? Sind die, die die Zukunft, die zukünftige digitale Welt zusammenhalten?
Ich würde sagen, die Frage ist einfach eine Frage nach einer Szene-Selbstdefinition und das ist eigentlich immer überflüssig, weil das... Die Antwort darauf hilft niemandem.
Ja. Also man muss dazu halt auch sagen, dass der Begriff Nerd ja eigentlich auch nicht irgendwie von der aus der Szene kommt, sondern halt eben von außen kam, weil die Leute ja damals so bezeichnet wurden, so in den amerikanischen Unis gab es halt die Jocks, das waren dann die ganzen Sportler und die ganzen Leute, die halt mehr so technikaffin und naturwissenschaftlich waren, denen dann mit Nickel, so mit Brille, halt so Hornbrille rumliefen und Hemd in der Hose und Hochwasserhosen, waren das damals noch so die, ja, die Nerds halt für die anderen Leute. Die haben halt damals diese Leute als Nerds bezeichnet und irgendwann hat das halt haben das diese technikaffinen Leute für sich halt einfach adaptiert und quasi daraus ihren eigenen Begriff gemacht, aber kohärent ist er halt einfach nicht, weil es sich einfach sehr, sehr weit entwickelt hat. Der Chaos Computer Club ist eine so unglaublich heterogene Gemeinschaft, deswegen ist das schwer zu definieren.
Ja. Okay, jetzt wissen wir also, was ein Nerd ist. Fnord. Ganz einfach. Und ganz logisch. Okay, wir hatten natürlich auch fachlich kompetente Personen auf dem Kongress. Nicht zwingend irgendwelche dummquatschenden Nerds, wie ich halt einer bin. Bin ich ein Nerd? Bin ich Fnord? Weiß ich gar nicht. Ein Exemplar dieser fachlich hochkompetenten Personen habe ich jetzt quasi hier gerade vorm Mikro.
Also, ich bin, wie vorhin schon vorgestellt, JTB. Ich habe das Ganze mit der Exkursion zum 26C3 organisiert, sodass unsere Studenten einfach mal die Möglichkeit haben, direkt vor Ort praktische IT-Sicherheit zu erfahren. Und wir hatten halt eben die Möglichkeit, relativ leicht an die Gelder zu kommen, weil das Gremium, die QV-Mittel, Verbesserung von Studienbedingungen und Lehre einfach zur Hälfte von Studenten besetzt ist.
Okay, also das ist quasi der Kniff gewesen, warum es bei euch funktioniert hat und warum es bei anderen vielleicht fehlschlagen könnte.
Der Kniff ist eigentlich auch, dass wir in unserem Fachbereich die IT-Sicherheit relativ hoch einschätzen mittlerweile. Wir haben neue Professur, in Darmstadt gibt es jetzt das Forschungszentrum, zusätzlich zum alten SIT gibt es das neue CASED und da gibt es halt eben sehr viele Entwicklungen im Bereich IT-Sicherheit.
Okay, und was hast du abgesehen von der Organisation der Anreise auf dem Kongress noch gemacht?
Was heißt hier abgesehen? Das war schon mehr als genug Arbeit. Nein, ich habe natürlich selber mir auch etliche Vorträge angehört. Selber durch Krankheiten leider nur ein paar Vorträge, nicht noch das nebenbei mit sehr vielen geredet. Viel leider dieses Jahr aus. Aber ansonsten, ich glaube, ich habe viel mitgenommen. Kongress ist halt eben immer ein, wie soll ich sagen, Überfluss an Informationen und man kriegt nie alles mit.
Okay, wenn du sagst, ein Überfluss an Informationen, was ist hängen geblieben?
Was ist hängen geblieben? Von Vorträgen, wie schon erwähnt, Dan Kaminski, also einfach genial. Natürlich dann die Vorträge von Fefe und Erdgeist, das war zum Thema, wie baut man eine API oder wie baut man sie eher nicht? Wobei das natürlich ein wenig mehr Bashing war als konstruktive Kritik. Hängen geblieben ansonsten natürlich LaForge, GSM-Netzwerk ist einfach auf H wurde es ja schon vorgeführt. Haben sie da wieder ein GSM-Netzwerk aufgebaut. Das kannte ich schon, ein paar Wochen vorher hatte ich gerade so ein UCRSP in der Hand. Und fand ich halt eben wirklich sehr interessant, dass man da gerade das, was unsere aktuelle Forschungszentren hier in Darmstadt machen, einfach im Kongress direkt live sehen kann.
Hört sich auf jeden Fall schon mal super an, wenn du mir als DAO mal UCRS erklären würdest.
Als DAO, ich würde sagen, einfach ein generisches Funkmodul, das man mit Software relativ gut betreiben kann.
Okay, du kannst also mit diesem UCRS eine Basisstation für ein GSM-Gerät simulieren.
Genau.
Aha.
Passende Gegenstück, natürlich dann Software, OpenBSC und schon kann man damit sein eigenes GSM-Netzwerk aufbauen. Wenn man natürlich lieb fragt und sich eine Lizenz holt.
Selbstverständlich, wir haben ja hier auch eine. Wir dürfen auch senden. Nicht auf GSM, die Lizenzen sind natürlich reduziert auf die Frequenz. Wir sind aber hier quasi darmstadtweit auf der 103,4 erreichbar. Das ist die Frequenz, für die wir die Lizenz haben. Und jetzt haben wir auch ganz clever den Sendespruch mal in die Sendung einfließen lassen. Alec, wolltest du uns nicht eben noch was anderes sagen, außer irgendwelche Zwischenrufe, was die Frequenz angeht?
Ja, ich kann auch wieder ganz normal reden, ohne Zwischenrufe. Ich war ja auch auf dem Kongress und habe zusammen mit HC ein bisschen die Referenten betreut und wir haben natürlich dann endlich VoiceBarf getestet, haben wir ja hier im Radio auch schon öfter mal drüber geredet. Weiß nicht, ob du es schon gehört hast, VoiceBarf?
Ja? Also sagen wir so, vom Namen her würde ich sagen, irgendwie Voice, klar, Sprache und Barf, Pentabarf.
Ja, genau. Jetzt ruft wahrscheinlich auch gleich HC an, der da ja auch dran beteiligt war. Vielleicht kriegen wir den ja auch noch ins Studio.
Alles klar.
Super. Cool. Ich erzähle dir in der Zwischenzeit einfach schon mal. VoiceBarf, genau, die Verbindung sozusagen von Voice oder Telefon und Pentabarf. Pentabarf ist das Konferenzverwaltungssystem, was für den Kongress verwendet wird. Das heißt, die Idee war, dass man irgendwie, wenn man mit seinem Deck durch die Gegend läuft, mal eine Nummer anrufen kann und die sagt einem dann, was gibt's denn eigentlich für Talks in nächster Zeit oder was läuft denn gerade? Und dann haben wir da noch so ein paar extra Features eingebaut, mit denen man nur Spaß haben kann.
So, wenn ich jetzt gerade richtig hier gehandhabt habe, wie gesagt, ich war schon lange nicht mehr im Studio.
Das hört sich ganz gut an.
Habe ich HC auf der Leitung, richtig?
Ja, moin.
Tag.
Ich denke mal, ihr beide wolltet uns noch etwas Witziges über das VoiceBarf erzählen.
Jetzt hat er mich runtergepegelt.
Ja. Ja. Alex, dann mach doch mal gerade weiter, während ich die Statistiken hier zusammensammle.
Genau, also die Idee war sozusagen, dass man da anrufen kann und erstmal gesagt kriegt, irgendwie was gerade läuft. Und dann konnte man da auch noch irgendwie lustig raten, weil das Problem ist ja, dass irgendwie niemand über das Webinterface ratet. Da hatten wir halt gedacht, naja, vielleicht macht das ja jemand übers Telefon, wenn der Speaker halt sagt, hier nach meinem Talk ruft einfach alle mal die Nummer an und sagt irgendwie, ob euch das gefallen hat. Da weiß ich die Statistik noch nicht so. Ich weiß nicht, ob das so vernünftig funktioniert hat. Und dann gab es noch die Möglichkeit für noch kommende Talks, sich einen Reminder zu setzen, weil man verpeilt ja auch gerne mal was auf dem Kongress und so irgendwie weiß nicht mehr, wie viel Uhr es so wirklich ist und wann der Talk anfängt, der einen wirklich tierisch interessiert. Und dann gab es die Möglichkeit, sich einfach 5 Minuten vorher anrufen zu lassen. 5 Minuten war vielleicht ein bisschen knapp, um noch irgendwie in den Raum zu kommen. Ist übliche Problem auf dem Kongress, aber so um den Stream anzuschalten oder so reicht das dann ja meistens noch.
Ja, das war natürlich wieder schön in der Theorie, aber das mit den 5 Minuten war in der Tat etwas knapp.
Ja, genau.
Ich habe hier gerade die Statistik mal gefunden. Also ja. Ich lese die jetzt hier von meinem Twitter-Account einfach ab. Wir hatten 704 Anrufe von insgesamt 232 verschiedenen Telefonen.
Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht.
Ich hätte mir da ein bisschen mehr erwartet. Aber das Problem war halt, wir hatten den Asterisk-Server, der irgendwie mit dem POC redet, der also das VoiceBarf zur Verfügung stellt, der war außerhalb des Kongressnetzes und gerade zu der Zeit, wo das Netz dann ausgefallen ist, ging natürlich auch das VoiceBarf blöderweise nicht mehr.
Ja, das wäre vielleicht so eine Verbesserung für nächstes Jahr. Können wir mal überlegen, ob wir den dann mal mit ins Kongressnetz nehmen. Ist ja, ja eigentlich nicht so schwierig.
Auf jeden Fall tun, weil das ist halt gerade cool, wenn das Netz nicht geht und du irgendwie beim VoiceBarf anrufen kannst.
Ja, genau. Was noch ganz lustig war, war halt, dass wir natürlich, wie das so üblich ist, irgendwie just on time fertig geworden sind. Also ich bin an Tag 0 quasi angekommen und dann mussten wir da noch ein bisschen, letzten Code schreiben und insbesondere mussten wir irgendwie noch ungefähr die Hälfte der Talks, die dann ja gesprochen wurden, tatsächlich auch aufnehmen. Das war ganz nett, da waren wir noch bei Tim Pritloff im Studio, haben wir jetzt auch sozusagen dessen Studio mal gesehen, auch ganz nett eingerichtet und so und haben da noch das Zeugs eingesprochen und dann habe ich noch bis um, ich glaube, 3:30 oder so das Zeugs noch geschnitten und in unser Git geschmissen.
Ja, das hat erstaunlich gut funktioniert. Ich muss sagen, also das Studio von Tim Pritloff, das kommt fast an Radio Darmstadt ran. Also
schon nett. Ja, hat schon was. Hat er schon ganz gut gemacht, der Tim.
Ja, ich sehe hier in der Statistik gerade noch, wir hatten 120 Talk-Reminders, also Rückrufe 5 Minuten vor einem Anruf. Und es gab 13 Leute, die sich die Zeit genommen haben, über VoiceBarf Vorträge zu bewerten.
Naja, das kann auch ein bisschen mehr werden, ja.
Ja, vielleicht müssen
haben wir den eigentlich auch Audiokommentare, kannst du das da sehen?
Audiokommentare, ich glaube, das waren 5 oder so.
Okay, können wir uns ja alle mal anhören. Kann man ja fast alle noch von Hand transkribieren, da haben wir gar nicht das Problem, dass wir die irgendwie als Audio-File noch irgendwie das Pentabuff kloppen müssen.
Jo, ehrlich gesagt, ich habe da noch gar nicht reingehört, aber...
Ich auch nicht. Ja.
Würde sich vielleicht anbieten.
Ja, könnten wir ja dann demnächst mal machen.
Ja, das Wochenende ist ja nahe, es ist ja nur noch ein Tag und dann kommt ja schon Samstag und dann hat man ja frei, so als... armselige Arbeitnehmer, Studenten haben ja immer was zu tun. Das ist ja viel grausamer für die.
Tja, die Armen.
Ja. Apropos immer was zu tun, ich gehe davon aus, wir haben jetzt einfach wieder mal viel zu lange gequatscht. Die Marke habe ich ja. Und ich würde sagen, HC, schon mal danke für deinen Anruf. Vielleicht wollen wir dich dann gleich nochmal zum Allgemeinen Kongress hören. Und Alex, auf jeden Fall schon mal super für die Mitentwicklung von VoiceBarf.
Kein Problem, hat auch wieder Spaß gemacht. Also wie gesagt, ich kann das auch sehr empfehlen. Dieses Adhesion heißt das Framework, ist so ein Ruby-Framework, mit dem man lustige Dinge machen kann. Coole Sache.
Ja, hört sich super an.
Ja, das kann ich bestätigen. Wenn es schon sonst keinen Grund gibt, sich mit Ruby zu beschäftigen, dann auf jeden Fall das Adhesion ist ein guter Grund. Und ich muss sagen, ich habe ja Ruby richtig schätzen gelernt. Also es ist eine Sprache mit einer richtig schönen hässlichen Syntax und ich mag Sprachen mit hässlicher Syntax.
Habe ich dich doch dazu gekriegt.
Jo, hast du definitiv.
Schön.
Ja, aber wir wollen doch jetzt keine Werbung machen. Python und C und Perl und...
Ja, aber Ruby ist schon ganz schön.
Auf keinen Fall. Übrigens, ich finde Blocks in Lisp cool. Aber egal. Also bis später.
Alles klar. Ich spiele nochmal einen Song zwischendurch, dann haben wir mal Zeit, um irgendwo hinzugehen. Vielleicht ruft die Porzellanabteilung oder sonst irgendwas. Naja, wir werden schauen, was passiert. Und nachher hören wir weitere interessante Berichte vom Kongress.